Heute kommen wir zum Finale der Geschichte im Buch Esther. Doch bevor wir uns der Geschichte zuwenden, möchte ich euch auf eine Besonderheit des Buches Esther aufmerksam machen. Es ist die Tatsache, dass Gott nie namentlich in diesem Buch erwähnt wird, auch nicht in gewissem Sinn indirekt, auch dort, wo man es vermuten könnte, wo Mordechai zur Esther sagt, vielleicht bist du genau deswegen Königin geworden. Da wird auch nicht gesagt, vielleicht hat dich Gott deswegen Königin werden lassen. Gott kommt nirgends vor, namentlich. Aber jeder, der dieses Buch liest, dem wird früher oder später klar, dass Gott im Hintergrund die Geschicke lenkt. Das Buch Esther zeigt uns, dass Gott zu jeder Zeit souverän in die Geschichte eingreifen kann, und zwar unabhängig menschlicher Bitten. Und vielleicht wollte der Autor dieses Buches genau das deutlich machen, dass Gott die Geschicke dieser Welt lenkt, seinen Heilsplan durchführt und im Hintergrund wirkt. Gott wirkt in dieser ungerechten Welt und schafft punktuell Gerechtigkeit. Und solches Handeln Gottes in der ungerechten Welt ist ein Vorzeichen auf die kommende gerechte Welt. Und eine weitere Besonderheit ist, dass das Buch Esther im Neuen Testament weder zitiert noch erwähnt wird. Diese beiden Tatsachen, also einerseits, dass Gott nicht vorkommt namentlich, weder das Wort Gott noch das Wort Jahwe, und auf der anderen Seite, dass das Buch im Neuen Testament nie zitiert oder irgendwie Bezug auf dieses Buch genommen wird. Diese beiden Tatsachen führten Gelehrte dazu, natürlich, dass sie darüber diskutierten, ob das Buch Esther wirklich dem alttestamentlichen Kanon, also dem Alten Testament, zugeordnet werden darf. Jetzt ist es ja drin, wir wissen, wie die Entscheidung der meisten ausgefallen ist. Aus meiner Sicht ist dieses Buch eine große Bereicherung, und mit Recht wird diesem Buch besondere göttliche Autorität zuerkannt. Nun wenden wir uns dem Finale zu, dieser Geschichte. Ende des Monats Sivan wurde der Gegenbefehl des Persischen Reich, also der Gegenbefehl zum Befehl Hamans, hier hat er das losgeworfen, Entschuldigung, ja, am Ende, genau das war Mitte, hat er das losgeworfen, am Ende dieses Monats, das sehen wir, wie schnell das ging, also praktisch zwei Wochen später, wurde dann der Gegenbefehl ausgeteilt. Der Befehl, den Haman erteilt hatte und verbreiten ließ, war, dass man alle Juden ausrottet, tötet und plündert. Das wäre quasi einer Auslöschung des Volkes Israels gleichgekommen. Und nun hat Xerxes erlaubt, dass Mordechai einen Gegenbefehl erließ, und das war Ende dieses Monats Sivan. Und dann der Gegenbefehl war, dass sich nun die jüdische Bevölkerung wehren darf. Sie dürfen sich verteidigen, sie dürfen ihre Feinde töten. Und so haben wir doch noch etwa 8 Monate, bis das soweit war. Und während diesen Monaten verbreitete sich der Ruf Mordechais, des Pflegevaters Esthers, im gesamten Persischen Reich. Er war überall bekannt geworden, welche Stellung Mordechai im Königshof einnahm, und seine Macht nahm immer noch zu. Natürlich wussten die Leute, dass Mordechai Jude war, und deshalb solidarisierte sich die Elite des Persischen Reiches mit den Juden. Aus Furcht vor Mordechai stellten sich die Beamten in den Provinzen, die Reichsfürsten und die Statthalter und die Verwalter der Stadtkasse auf die Seite der Juden und unterstützten sie. Nun könnte man erwarten, dass sich die Feinde der Juden zurückgehalten hätten. Hätten sie nämlich die Juden in Ruhe gelassen, hätten sie gesagt, okay, jetzt sehen wir, die Karten stehen schlecht für uns, wir lassen das lieber. Dann wäre kein einziger Mensch gestorben. Doch der Hass der Judenfeinde war so tief, dass sie wieder jede Vernunft blindwütig, auf die Juden losgingen und sie töten und plündern wollten. So müssten sich die Juden verteidigen. Die Juden machten alle ihre Feinde mit dem Schwert nieder und töteten sie. Sie verfuhren mit denen, die ihnen schaden wollten, ganz nach ihrem Wunsch. Keiner der Feinde Israels hätte also sterben müssen. Sie haben nur gegen die gekämpft, die sie angegriffen hatten. Und wenn sie sie nicht angegriffen hätten, wären sie nicht gestorben. Auch im Palastbezirk von Susa starben an diesem Tag 500 Feinde Israels, darunter auch 10 Söhne des Hamans, die offensichtlich von dem Schicksal ihres Vaters nichts gelernt hatten. Xerxes fragte Esther im Laufe des Tages, ob sie noch eine Bitte hätte, die er ihr erfüllen könnte. Und Esther hatte eine Bitte. Wenn es dem König recht ist, soll den Juden in Susa auch morgen gestattet sein, was für heute erlaubt war. Und die Leichen der 10 Söhne Hamans sollten öffentlich aufgehängt werden. Esther wollte, dass der Sieg über die Feinde der Juden zelebriert wird, indem man die 10 Söhne Hamans öffentlich aufhängte. Und sie wollte den Kampf um einen Tag verlängern. Offensichtlich gab es in Susa noch mehr Feinde, die zu allem bereit waren. Und tatsächlich versuchten es am nächsten Tag noch 300 Feinde der Juden, sie anzugreifen und sie zu töten. Nun, im ganzen Reich sind in diesen einen Tag plus der zusätzliche Tag in Susa 75.000 Menschen gestorben. 75.000, das ist ein Fünftel der Bevölkerung von Zürich oder das ist dreimal die Bevölkerung von Schlieren. Muss man dreimal Schlieren ausgelöscht. Dass man so mal eine Vorstellung hat von der Größenordnung. Das sind sehr, sehr viele Menschen. Und vor solchen Tatsachen stehen wir oft hilflos da. Man predigt gar nicht so gern darüber, weil man irgendwie, was soll man da noch sagen? Es wird einem eine Abscheu und Empörung, will sich bei uns breit machen. Wir stellen sofort die Frage, ob das wirklich gerecht sei. Soll man Gewalt mit Gewalt niederschlagen? Hätte Gott keine andere Möglichkeit? Darf man Unrecht mit so harten Maßnahmen bekämpfen? Alles schöne Worte und Gedanken. Aber was hätten die Juden denn sonst tun sollen? Hat irgendwer von uns eine Variante, wie sie das Problem hätten sonst lösen können? Hätten sie sich töten lassen sollen? Die Judenfeinde ließen sich ja nicht einmal davon zurückhalten, als sie wussten, dass die führenden Leute im Persischen Reich die Juden unterstützten. Das war ihnen egal. Die Feinde Israels hätten gar nicht angreifen müssen, dann wären sie auch nicht gestorben. Und wenn wir ehrlich sind, können wir uns wirklich keine andere realistische Lösung vorstellen. Ich meine, immer sagen sie schlimm und tragisch und so, das ist der eine Punkt. Aber zu sagen, wie man es denn anders machen könnte, das ist viel schwieriger. Reklamieren ist immer einfacher, als eine Lösung zu bringen. Und die aktuelle Situation mit dem Islamischen Staat zeigt das heute, dass das sogar heute nicht anders geht. Das ist ja noch, finde ich, unglaublich interessant. Die Staaten übten zuerst Zurückhaltung. Vor allem, wenn es noch weit weg ist. Man hoffte, mit Verhandlungen etwas zu erreichen. Doch der IS, der wollte nicht verhandeln. Der wollte nicht verhandeln. Sie wollen den islamischen Staat aufrichten und alle Ungläubigen beseitigen. Da gibt es keinen Raum für Verhandlungen. Und die interessante Entwicklung dabei ist, dass selbst Leute, die grundsätzlich jedes gewaltsame Vorgehen in einem Konflikt ablehnen, nun plötzlich auch der Meinung sind, dass man den IS nur noch mit Waffengewalt und militärisch bekämpfen kann. Das ist ein unglaublich interessanter Umschwung des Denkens. Dass Leute, die pazifistisch denken, friedliebend sind, jede kriegerische Auseinandersetzung verurteilen, plötzlich sagen, hier müssen wir mit Waffengewalt, mit militärischer Macht diese Bewegung zurückdrängen. Wenn überhaupt, kann man diese Leute nur stoppen, wenn man sie tötet und so ihre Armee und ihre Schlagkraft schwächt. Denn man realisiert, es sterben sowieso Leute. Die Frage ist nur noch, auf welcher Seite. Wenn man nichts macht, wenn man nicht sich wehrt, dann wird alles aufgefressen. Dann frisst der IS alles auf, wird alles vorweg geschlachtet und zerstört. Und das ist eine interessante Entwicklung, finde ich, genau in diesem Zusammenhang. Was würden wir tun, wenn unser Leben bedroht wäre? Würden wir uns nicht auch wehren wollen? Würden wir tatsächlich zusehen, wie andere unsere Kinder und unsere Eltern ermorden? Solange es uns gut geht und wir in Sicherheit leben können, das ist ein Privileg, das wir haben hier in der Schweiz, ist es einfach, das Vorgehen der Juden zu verurteilen. In unserer schönen Welt lassen sich die Realitäten des Lebens leicht verdrängen. Wir führen ja unsere Schlachten nur vor dem Fernseher oder auf dem Fußballfeld, Sport. Aber da geht es um Leben und Tod bei diesen Menschen. Und schließlich gehört es ja zum guten Ton, dass man mit Unverständnis auf jede Art der Gewalt reagiert. Wenn die Gewalt dann noch in der Bibel vorkommt, nimmt man das manchmal sogar zum Anlass, Gott und die Bibel zu verurteilen. Ja, das schlimme Buch und das schlimme Alte Testament, da sind immer nur Kriege drin. Natürlich sind dort Kriege drin. Aber wo sind dann, haben wir denn heute, wenn wir die Erde, die Welt anschauen, keine Kriege? Ist es nun ist Gott die Verantwortung für die Kriege oder sind es nicht wir Menschen so, dass wir dauernd aufeinander losgehen? Aber es ist halt einfacher, einen Sündenbock zu suchen und dann Gott zum Sündenbock zu machen und zu sagen, ich will mit Gott gar nichts zu tun haben. Mit so einem Gott, sagen dann die Leute, will ich gar nichts zu tun haben. Ja, mit so einem Gott, was ist denn das für eine Aussage? Die haben keine Ahnung, wer Gott ist. Denn die Kriege werden immer noch von Menschen geführt. Aus Gottes Sicht sieht alles nochmals anders aus. Gott sieht das Leben nicht nur auf diese Erde beschränkt. Unser Leben endet bei ihm nicht mit unserem Tod. Auch für uns nicht. Der Tod bildet lediglich einen Übergang in eine andere Welt, in der Gott ebenfalls wirkt und gegenwärtig ist. Es wird die Zeit kommen, in der alle Menschen, alle wieder vor Gott erscheinen werden. Und er dann Gericht halten wird. Und Gott wird dann garantiert gerecht, ein gerechtes Gericht halten. Jesus wies auf diese Tatsache hin, als er erlebte, wie Menschen in Kapernaum ihn und seine Botschaft ablehnen. Und ich finde es ganz interessant, was Jesus über diese Stadt sagt. Du Kapernaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel emporgehoben werden? Ins Totenreich musst du hinunter. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde heute noch stehen. Ich versichere euch, Den Menschen von Sodom wird es am Tag des Gerichts noch erträglicher gehen im Vergleich zu dir. Da geht Jesus mit der größten Selbstverständlichkeit davon aus, dass alle in Sodom und alle Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, eines Tages vor Gott erscheinen werden. Und er sagt, denen von Sodom wird es besser gehen als dir, Kapernaum. Die werden noch ein besseres Urteil bekommen als ihr. Gott wird richten und sein Gericht wird gerecht sein. Auch die 75.000 Feinde der Juden, die in diesem Kampf gestorben waren, werden einmal vor Gottes Gericht erscheinen und sie werden ein gerechtes Urteil bekommen. Mit dem Tod ist eben nicht das letzte Urteil über einen Menschen gesprochen. Und übrigens beschränkten sich die Juden auf die Selbstverteidigung gemäß dem Befehl des Xerxes, hätten sie nämlich das Recht gehabt, ihre Feinde zu plündern. Doch im Text wird dreimal ausdrücklich betont, dass sie den Besitz ihrer Feinde unangetastet ließen. Die Juden verschafften sich Ruhe und Sicherheit, aber am Besitz ihrer Feinde vergriffen sie sich nicht. Sie wollten nicht den Eindruck erwecken, sie würden ihre Feinde bekämpfen, um sich persönlich zu bereichern, sondern es ging ihnen um die eigene Haut, das eigene Volk zu retten. Natürlich werden wir auch einmal vor dem Gericht Gottes erscheinen müssen, außer es gibt eine Ausnahme, es gibt Menschen, die nicht vor dem Gericht Gottes erscheinen müssen, nämlich alle die, die das Evangelium von Jesus angenommen haben. Denn wer an Jesus glaubt, der kommt nicht mehr in dieses Gericht, denn Jesus selbst sagt, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Sie werden nicht mehr dort stehen, wo Sodom stehen wird und wo die 75.000 stehen werden. Alle, die Jesus als ihren Erlöser angenommen haben, werden nicht in diesem Gericht in Erscheinung treten. Wer Jesus nachfolgt, entgeht dem Gericht Gottes. Warum? Weil Jesus am Kreuz bereits die Strafe für unsere Schuld bezahlt hat. Das Urteil ist schon gefällt und es ist schon bezahlt. Das steht so im Alten Testament als Vorankündigung. Wir alle warnen wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm, Jesus aber, hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Und wer diese Schuld bei Jesus abgeladen hat, der kommt nicht mehr in dieses Gericht. Wir können uns vorstellen, dass die Freude unter den Juden riesig war. Nicht die Freude über die getöteten Feinde, sondern die Freude darüber, dass sie überlebt hatten. Wäre nur Hamans Befehl zur Ausführung gekommen, hätte das die totale Vernichtung des jüdischen Volkes bedeutet. Mordechai und Esther verfassten Briefe und Schriften und wiesen die Juden an, jedes Jahr am 14. und 15. Adar ein Freudenfest zu feiern. Einen Tag vorher war dann noch ein Fastentag. Zur Erinnerung an die Tage, die ihnen Ruhe und Rettung vor ihren Feinden gebracht hatten und an den Monat, in dem sich ihr Kummer in Freude und ihre Trauer in Jubel verwandelt hatte. Diesen Tag sollen sie feiern, jedes Jahr. An diesem Tag soll tüchtig gefeiert werden und mit Freude und Dankbarkeit soll da im Vordergrund stehen. An diesen beiden Tagen sollten die Juden festliche Gelage halten. Schaut auf den Gelage. Festliche Gelage halten und sich gegenseitig auserlesene Speisen zusenden. Außerdem sollten sie den Armen Geschenke machen. Man gab seine Freude über die Rettung Ausdruck, indem man sich gegenseitig beschenkte. Ja, und da hast du jetzt erraten, das ist der Link zu unseren Weihnachten. An Weihnachten beschenken wir uns im Grunde ob man das noch weiß oder nicht, im Grunde als Freude für die Erlösung durch Jesus Christus, der an Weihnachten geboren ist. Seine Geburt wird gefeiert, indem man der Freude Ausdruck gibt, indem man sich gegenseitig beschenkt. Es ist interessant, dass das Prinzip des Schenkens hier so in diesem Zusammenhang steht. Und dann werden auch noch die Armen beschenkt. Die sollen auch etwas von dieser Freude mitbekommen. Und das können wir auch tun in diesem Jahr. Weihnachtspäckli-Aktion können wir auch an Weihnachten unsere Freude Ausdruck geben, dass wir Jesus kennen, die Jesus kennen, und können hier Pakete machen, über die sich viele Menschen freuen werden. Also so können wir die Freude weitergeben. Das Fest bekam den Namen Purim, das wurde vom Wort Los, Pur, abgeleitet, das der Judenfeind Haman warf, um den Termin des Genozids festzulegen. Damit wollte man darauf hinweisen, dass ein Mensch mit böser Absicht ein Los werfen kann, aber Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, bestimmen, wie es fällt. Menschen werfen das Los, aber die Entscheidung kommt vom Herrn. Stellen wir uns vor, das Los wäre auf einen Monat oder zwei Monate später gefallen, das wäre ganz schlimm gewesen, hätten sich die Juden gar nicht mehr wirklich wehren können. Diese Aussage in den Sprüchen hat sich hier bewahrheitet. Und rückblickend ist das Los, das Pur, zugunsten des Volkes Gottes gefallen. Das Purimfest ist ein fröhliches, ausgelassenes und es ist auch das beliebteste Fest der Juden. Während dem Fest wird die Geschichte von Esther vorgelesen und bei entsprechenden Stellen reagieren die Zuhörer mit Missfallen oder mit Beifall. Heute wird das Fest ähnlich wie unsere Fasnacht gefeiert. Früher verkleideten sich die Juden als Esther, Xerxes, Haman und so weiter. Heute sind die Verkleidungen praktisch so vielfältig wie an unseren Fasnacht. Ihr könnt auf YouTube Purimfest eingeben und dann einen Eindruck davon bekommen, wie das so heute gefeiert wird. Ein bisschen wie bei uns, manchmal verliert es auch die Wurzel der Bedeutung. Ein Fest, bei dem die Rettung gefeiert wird. Ich stelle mir zwar nicht vor, dass wir bei Jesus einmal eine Art Fasnacht feiern werden, doch eines weiß ich, die Freude wird unbeschreiblich sein. Wenn wir auf der neuen Erde ankommen werden, wir werden uns bestimmt in einem Freudentaumel befinden. Der Prophet Maleachi beschreibt diesen Tag auf seine eigene Weise. Das gefällt mir da gut, jetzt sind wir da irgendwie, genau. Für euch, die mir treu gewesen seid, wird an diesem Tag die Sonne aufgehen. Sie wird eure Rechte an den Tag bringen und alle Wunden heilen. Ihr werdet Freudensprünge machen wie Kälber, die aus dem engen Stall auf die Weide gelassen werden. Wie Kälber. Die springen dann und die freuen sich über diese Freiheit. Und so wird das sein. Wir werden uns riesig freuen, in einem Freudentaumel befinden. Das wird ein großartiger Tag sein. Aber die Bibel sagt uns auch, dass die Freude nicht erst in der Ewigkeit beginnt. Die armen Christen, die sich erst in der Ewigkeit freuen können. Die Freude bei den Christen ist heute schon groß, weil sie wissen, was Jesus am Kreuz für sie getan hat. Und Christen freuen sich schon jetzt über die Erlösung. Und dazu kommt noch die Vorfreude auf den Himmel. Also rundum sollte eigentlich Freude bei uns sein. Das Buch Esther war in der Geschichte Israels immer dann von größter Bedeutung, wenn die Juden verfolgt wurden. Diese Geschichte bestärkte sie in der Hoffnung und Gewissheit, dass das jüdische Volk letztlich überleben wird. Die Geschichte von Esther hat die nationale Hoffnung des jüdischen Volkes durch die Jahrhunderte hin aufrechterhalten. Juden wussten, selbst wenn ich sterbe, mein Volk wird überleben. Gott wird dafür schauen. Nun, vielleicht denken einige, wenn ihr das überhaupt bemerkt habt, die Überschrift, dieser Predigt sei etwas übertrieben, Rettung der Menschheit. Gerettet wurde das Volk Israel und die Welt hätte auch ohne das Volk Israel weiter existieren können. Das kann man gut so sehen. Doch, wenn das jüdische Volk damals ausgerottet worden wäre, dann wäre Jesus nicht geboren worden. Wäre Jesus nicht geboren worden, dann gäbe es keine Rettung für die Menschen. Gott hatte schon Abraham versprochen, alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinem Nachkommen wohlgesonnen sind. Er hat das an den Nachkommen Abrahams gebunden, Gott, der Segen, das Glück des Menschen. Und im Verlauf des Alten Testamentes wird deutlich, dass dieser Nachkomme aus dem Volk Israel, und zwar aus dem Stamm Juda, dem Geschlecht Davids, kommen musste. Und Paulus sprach auch von diesem Nachkommen und sagte, mit den Zusagen Gottes an Abraham und seine Nachkommenschaft verhält es sich so, Gott sagte nicht um deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln, vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen und dieser eine ist Christus. Wäre Israel ausgerottet worden, hätte Jesus Christus nicht geboren werden können. Wäre Jesus Christus nicht geboren, gäbe es für keinen Menschen auf dieser Erde Rettung. Wir wären alle hoffnungslos verloren. Wir könnten unsere Schulden nicht loswerden. Wir könnten uns mit Gott nicht versöhnen. Es wäre einfach trostlos und schrecklich. Und so gesehen ging es bei Esther nicht einfach um die Rettung des jüdischen Volkes, sondern es ging um die Rettung der Menschheit. Gott wollte nicht zulassen, dass er seinen Rettungsplan für uns Menschen nicht mehr ausführen konnte. Deshalb rettete er Israel, weil aus Israel wird der Messias kommen, durch den alle Menschen gerettet werden, die an ihn glauben. Deshalb hatte Gott eingegriffen, aus Liebe zu uns. So kann heute jeder Mensch, der Jesus als seinen Retter annimmt, vor der Verdammnis gerettet werden. Jesus formuliert das Motiv und die Absicht Gottes so: Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und etwas weiter sagt Jesus noch: Wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon gerichtet. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Bist du gerettet? Wenn du an Jesus glaubst, ja. Wenn nicht, dann stehen dir die Türen offen. Gott hat sein Volk gerettet, damit du in den Himmel kommen kannst. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für diese großartige Geschichte von Esther, die sich wirklich ereignet hat im Persischen Reich und die gezeigt hat, dass du die Geschicke dieser Welt lenkst und dass du in dieser ungerechten Welt die gerechte Welt vorbereitest. Und dass du in dieser ungerechten Welt einen Weg für uns geschaffen hast, damit wir vor dir gerecht werden können, nämlich im Glauben an deinen Sohn Jesus Christus. Und es ist für uns vermutlich noch gar nicht begreifbar, welches Ausmaß das hat, die Tatsache, dass wenn wir durch den Glauben an deinen Sohn gerettet sind, nicht mehr vor deinem Richterstuhl erscheinen müssen. Weil das Urteil, das über uns gefällt werden würde, Jesus schon für uns bezahlt hat. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Du, der du schuldlos warst, bist für unsere Schuld gestorben. Wir beten dich an. Amen.